SWR 2 Leben.
Jedes Jahr ein Mord, immer die gleiche Waffe. Mein erster Gedanke, Auftragskiller, weitergelaufen. Ein paar Minuten später den Fall auch wieder vergessen gehabt. Er war nie Thema bei uns im Innenausschuss. Also auch wir haben versagt. Ja.
Von der Bundesanwaltschaft wurde eine Frau angeklagt, die gleichzeitig geheime Informantin des Verfassungsschutzes war. Also angeklagt von staatlicher Seite, Zusagen von staatlicher Seite. Nicht, man merkt da eigentlich, was für ein absurder Prozess das war.
Also muss man sich darauf stützen, als Schlüssel zur Aufklärung der Angelegenheit, was war da für eine Energie dahinter, dass das alles ausging wie das Hornberger Schießen und am Ende nichts rauskommen konnte.
September 2012, Deutscher Bundestag, NSU-Untersuchungsausschuss. Clemens Binninger, der Obmann der CDU, gibt für den Ausschuss eine Erklärung ab.
Wir haben der Exekutive 6 Stunden Zeit gegeben, den Sachverhalt aufzuklären. Bis 16 Uhr müssen sowohl diese Akten da sein, als auch der Präsident des MAD.
Abgeordnete, die einem Sicherheitsorgan ein Ultimatum stellen, das hat Nachrichtenwert. Es zeigt aber vor allem, welche Dimension der Skandal um die 10 NSU-Morde angenommen hat. Es geht nicht mehr nur um die unmittelbaren Täter, sondern auch um staatliche Akteure, die etwas wissen oder, schlimmer, darin verwickelt sind. Der Konflikt hält bis heute an, 6 Jahre nach dieser Szene im Deutschen Bundestag und dem Urteil von München zum Trotz.
Es gibt bei NSU und dem Versagen, dem Staatsversagen, wie es ja genannt wird, nicht die eine schuldige Behörde, sondern es waren alle betroffen. Das sind nicht nur die Nachrichtendienste, sondern auch die Polizei. Nicht nur die Polizei, sondern auch die Justiz. Bis hin zum Generalbundesanwalt, der ja einen Prüfvorgang zur Czeska-Serie angelegt hatte, der aus Zeitungsartikeln bestand. Und es ist auch die Politik betroffen. Weil wir, auch die Innenpolitiker, und ich war ja dort schon 5 Jahre im Parlament, diese Serie nicht als das erkannt haben, was sie war.
Clemens Binninger im Jahr 2018. Als Abgeordneter war er innerhalb der CDU eher jemand aus der zweiten Reihe. Bevor er Politiker wurde, war Binninger Polizist. Vielleicht spielte das in der Folge eine Rolle.
Ich habe mich mit 15 zur Polizei beworben, das ist das Frühestmögliche, was damals ging. Habe mit 16 dann die Einstellungsprüfung gemacht und mit 17 die Ausbildung. Das Faszinierende an diesem Beruf ist, dass kein Tag ist wie der andere. Es gibt keine Routine in dem Sinne. Also ich habe das als sehr erfüllend empfunden, diesen Beruf. Man war akzeptiert, man ist anerkannt in der Gesellschaft und ich würde heute jederzeit wieder zur Polizei gehen.
Ein Polizistenmord sollte vieles verändern. Am 25. April 2007 wird in Heilbronn die junge Beamtin Michelle Kiesewetter mit einem Kopfschuss getötet, ihr Streifenkollege überlebt schwer verletzt. Die Beamten gehörten zu einer Spezialeinheit der Polizei, die in Binningers Wahlkreis stationiert ist. Erst Jahre später wird klar, der Polizistenmord von Heilbronn gehört zum NSU-Komplex. Auch nach dem Ende des Prozesses in München ist diese Tat aber für manche Beobachter nicht restlos aufgeklärt. Zu ihnen zählt Binninger.
Es ist ungewöhnlich, wenn man natürlich denkt, ja, wenn ein Polizist umgebracht wird, dann ist irgendwie noch mehr Energie da. Jetzt kennen wir ja den Fall, alle gut genug.
Gut genug meint gut genug in seiner ganzen Rätselhaftigkeit. Gleich mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben dieses Rätsel nicht gelöst. Den Abgeordneten Binninger hat es in den folgenden Jahren im Bundestag gleich in 2 dieser Kommissionen geführt. Derweil spielt sich auf anderer Bühne ein 2. deutscher Terrorismusfall ab. September 2010, Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. Prozessbeginn gegen Verena Becker, das ehemalige Mitglied der Rote Armee-Fraktion RAF. Sie soll an der Ermordung des Generalbundesanwaltes Siegfried Buback im April 1977 mitbeteiligt gewesen sein.
Und dass die Polizei einen jugoslawischen Augenzeugen vernommen habe und dass er davon spricht, dass möglicherweise eine Frau auf dem Motorrad gesessen habe.
Michael Buback, der Sohn des Ermordeten, ist Nebenkläger in dem Verfahren. Seine Recherchen, die er unter anderem in einem Buch veröffentlichte, hatten den Prozess erwirkt. RAF-Verfahren hatte es in der Vergangenheit zwar gegeben, das Attentat vom 7. April 1977 in Karlsruhe auf den Generalbundesanwalt und 2 Begleiter hatte bis dato aber zu keiner Hauptverhandlung geführt. Im Laufe der über 90 Sitzungstage schimmerte durch, warum. Die Angeklagte hatte mit dem Verfassungsschutz kooperiert und wurde offensichtlich geschützt. Michael Buback im Jahr 2018.
Wir erinnerten uns wieder, dass etwa 4 Wochen nach der Tat in Singen Günter Sonnenberg und Verena Becker verhaftet wurden. Und dass die beiden die Karlsruher Tatwaffe bei sich hatten. Und das ist dann natürlich ein massiver Hinweis. Also es kamen dann noch weitere Erkenntnisse dazu, dass die beiden zum Beispiel einen Suzuki-Schraubendreher bei sich hatten, wie er als einziges Werkzeug in der Tatmaschine einer Suzuki fehlte. Und es kam dann eine Ungewöhnlichkeit nach der anderen. Und dann war es irgendwann auch gar nicht mehr so überraschend, als durch eine Indiskretion bekannt wurde, dass Verena Becker eine geheime Informantin des Verfassungsschutzes war.
Vor Gericht führte das zu einer ungewöhnlichen Konstellation. Anklage und Angeklagte schienen auf derselben Seite zu sitzen.
Und wir merkten dann aber im Prozess eine unglaubliche Nähe zwischen Anklage und Verteidigung. Während die Fronten liefen von diesen beiden eigentlich gegen die Nebenklage. Also wir waren sehr, sehr isoliert in diesem Prozess.
Michael Buback ist von Beruf Chemiker. An der Universität Göttingen hatte er einen Lehrstuhl inne, inzwischen ist er im Ruhestand. Als Naturwissenschaftler ist er geübt, in sachlichen und logischen Kategorien zu denken.
Also was faszinierend ist, wenn man klare Fragen stellt und auf Probleme gestoßen ist, dass man dann die Chance hat, durch intensives Bearbeiten ein Problem zu lösen, dass die Natur einen nicht betrügt. Das ist ja auch die Besonderheit in den Naturwissenschaften, dass es da nicht so sehr viele Wahrheiten gibt. Es gibt da eigentlich nur eine Wahrheit, der man sich dann annähert. Also der Naturwissenschaftler ist immer auf der Wahrheitssuche, ist eigentlich immer ein Ermittler. Also insofern denke ich auch an die Tätigkeit, die mein Vater hatte, nicht als Staatsanwalt. Eigentlich ist ein Naturwissenschaftler in seiner Intention einem Staatsanwalt, einem guten Staatsanwalt, sehr ähnlich.
Bubacks Vater war Generalbundesanwalt, der oberste Strafverfolger des Staates. Auch sein Schwiegervater arbeitete in derselben Behörde als Bundesanwalt. Die ganze Familie war mit dem Haus verbunden. Der Verlauf des Prozesses von 2010 bis 2012 hat diese Verbindung gesprengt.
Ich kannte fast alle, weil ich auch oft meinen Vater besucht habe. Als Schüler bin ich dann einmal in der Woche zum Essen gegangen. Also es war mir alles sehr vertraut. Und ich hatte einen hervorragenden Eindruck, soweit ich mir das überhaupt anmaßen kann, so etwas zu sagen, von diesen Beamten dort. Und es war für mich undenkbar, dass die Bundesanwaltschaft, so wie ich sie kannte, in der Form dieser Person, dass sie etwas nicht bestmöglich macht.
Doch nun, nach seiner Überzeugung, will die Behörde, die sein Vater einmal geleitet hat, den Mord an ihrem Chef, seinem Vater, nicht aufklären. Ortswechsel, München, ein dritter Terrorfall aus der Geschichte der Bundesrepublik. Fast 40 Jahre her, aber auch er nicht geklärt. Frühjahr 2018. Der Journalist Ulrich Chaussy steht am Rand der Theresienwiese in München, einem riesigen Festgelände im Herzen der Stadt. Er steht an der Stelle, wo am 26. September 1980 eine Bombe zur Explosion gebracht wurde.
Die Theresienwiese hatte Sperrstunde oder war kurz davor und die Leute strömten da raus. Es geht ein paar Sekunden lang, dass diese Stichflamme zischend abbrennt. Und dann erst geschieht dieser Knall. Und das war der Sprengstoff, der 13 Menschen, den Attentäter inklusive, das Leben kostete.
Einer der schwersten Terroranschläge in der Bundesrepublik. Das offizielle Ermittlungsergebnis lautet, die Tat sei von einem Einzeltäter begangen worden, Gundolf Köhler, der vermutlich in Suizidabsicht gehandelt habe. Der 21-Jährige starb ebenfalls. Beobachtungen von Zeugen lassen bezweifeln, dass er tatsächlich alleine handelte.
Es gibt in diesen Akten durchaus Hinweise von Zeugen, die an diesem Abend in München unterwegs waren, die den Gundolf Köhler mit anderen Personen gesehen haben, bis ganz kurz vor der Detonation der Bombe.
Ulrich Chaussy ist Radioreporter, sein Handwerkszeug ist das Tonband, das Arbeiten mit dem gesprochenen Wort. Der Journalist traf sich mit Zeugen am Tatort und ging mit ihnen ihren Weg vor dem Anschlag. Sie schilderten zum Teil Merkwürdiges.
Dass da ein Mann stand, der völlig außer sich war und schrie und mit den Armen ruderte und sagte, ich hab's nicht gewollt, bringt's mich um, ich hab's nicht gewollt. Und eigentlich den Eindruck erweckte, als hätte er mit dem Tod dieses jungen Mannes, der da als zerfetzter Leichnam vor ihm lag, irgendwas zu tun. Und ich bin dann mit der jungen Frau auf die Theresienwiese gegangen und haben sozusagen diese Szene nachgestellt. Da wurde mir bewusst, man hätte an dieser Zeugin unbedingt dranbleiben müssen.
Die Ermittlungen wurden 1982 bereits eingestellt. Zu den Personen, die das Ereignis aber nie losließ, gehört auch Ulrich Chaussy, der Reporter. Er veröffentlichte unter anderem ein Buch zum Oktoberfestattentat. Viele Jahre später, 2008, kam er auf die Idee, nach DNA-Spuren an den Asservaten zu fragen. Die Genanalyse war erst lange nach dem Anschlag von 1980 entwickelt worden. Die Antwort der Bundesanwaltschaft traf ihn wie ein Schlag.
Ich war irgendwie unzufrieden damit, immer nur die alten Geschichten zu erzählen. Und da habe ich mir eben überlegt, es gibt Asservate des Oktoberfestattentats, die solche DNA-Spuren tragen. Es gab eben auch die Meldung in den Akten von einer abgetrennten menschlichen Hand. Und dann kam heraus, diese Asservate sind alle vernichtet, sind nicht mehr da, sind nicht auffindbar. Warum wird eine abgerissene menschliche Hand, die nicht die Hand des festgestellten Einzeltäters gewesen war, warum verschwindet das aus dem Ermittlungsgang? Ein ungeheurer Skandal. Da muss doch wer verantwortlich gewesen sein. Warum verschwinden auch andere Asservate, die aussagekräftig sind? Das kann doch kein Fall von Schlamperei mehr sein.
Mehr als nur Schlamperei. Ähnliche Worte wählen für ihre Fälle auch Michael Buback und Clemens Binninger.
Und das ist so ungewöhnlich. Das kann man auch nicht mit Panne bezeichnen. Nicht, das kann mal in einem Fall passieren oder in zwei Fällen, dass man Zeugen übersieht.
Wir haben an keinem Tatort DNA und Fingerabdrücke von Mundlos und Bönhardt. Das ist sehr ungewöhnlich, kann sein, aber sehr ungewöhnlich.
Zurück im Deutschen Bundestag.
Ja, guten Tag zusammen. Wir hatten heute die erste eigentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses. Unser Ziel heute ist es, aus verschiedenen Perspektiven den Fall noch mal zu betrachten.
Nach dem ersten Untersuchungsausschuss zum NSU-Skandal gibt es einen zweiten. Den leitet Clemens Binninger. Das Gremium zweifelt ganz offen an der amtlichen These, die NSU-Taten seien allein von Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos sowie Beate Zschäpe als Helferin begangen worden.
In Sachen Heilbronn ist es für mich eben so, und das gilt auch für andere Tatorte, aber in Heilbronn wird zum augenfälligsten, dass unsere Zweifel, dass der NSU wirklich nur aus drei Leuten besteht, eben nicht kleiner wurde, sondern eher größer. Die waren 5000 Tage untergetaucht, von 98 bis 2011, etwa 5000 Tage. Davon wissen wir heute, auch die Ermittler, vielleicht über 250 Tage Bescheid. Über den Rest wissen wir nichts. Angesichts dessen ist es schwierig zu sagen, der NSU war nur ein Trio angesichts der Spurenlage. Und dann gibt es die Zeugen in Heilbronn. Aber wenn die Zeugenaussagen zutreffen, waren an der Tat bis zu 6 Personen beteiligt.
Binninger gilt als einer der Experten für den Komplex. Weil er von einer konservativen Partei kommt, ist seine Kritik umso glaubwürdiger. Doch die Geschichte will nicht enden und überfordert alle.
Der Fall hat so viele Facetten und Dimensionen und neue Verästelungen und wieder offene Fragen. Also man denkt, man hat ein paar Türen geöffnet und kommt wieder an die nächste, da hängt wieder ein Blatt voll mit Fragen, ja. Dass man schon auch denkt, kann man da überhaupt noch den Überblick behalten, ja.
Es sind Jahre intensivster Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das ein Eigenleben zu haben scheint. Clemens Binninger ist jetzt ausgestiegen aus dieser Endlosschleife und dem Politikbetrieb. Er ist kein Bundestagsabgeordneter mehr. Vielleicht ist er an Grenzen gestoßen, persönliche oder politische. Er selber nennt ausschließlich private Gründe für seinen Rückzug. Seine Frau und er wollten mehr gemeinsame Zeit haben. Sie war Bürgermeisterin und hat ihr Amt ebenfalls aufgegeben.
Für mich war die Perspektive, soll ich eine 5. Legislatur machen mit nochmal den gleichen Themen, mit diesem Trott und dann vielleicht sogar eine sechste. Oder sagen wir, nee, jetzt ist der Punkt. Und das war der ausschlaggebende Grund. Es fühlt sich gut an und richtig, ja. Und man merkt eben auch, wie viel in so einem Politikerleben halt dann auch an Zeit investiert werden muss, ja. Und wie wenig man eigentlich bleibt für den Rest, gell.
Ganz zurückgezogen hat sich Binninger aber nicht. Das Ehepaar hat eine Firma für Politikberatung gegründet. Er bleibt im Geschäft. Vielleicht bestimmt das seine grundsätzliche Sicht.
Was jetzt das Verhältnis angeht, darauf zielt die Frage vielleicht ab, sehe ich jetzt die Behörden kritischer, meine Berufskollegen von früher, Polizei oder die Nachrichtendienste? Nein, weil ich eben auch erkenne, dass Pauschalurteile falsch wären. Die Fehler, die passiert sind, sind gemacht worden in der Organisation, in der Struktur, durch Personen. Aber ich würde nie sagen, die ganze Polizei hat Fehler gemacht. Das wäre ungerecht.
Oberlandesgericht Stuttgart. Der Buback-Prozess dauert länger als gedacht. Der Konflikt zwischen der Behörde und dem Sohn des ermordeten früheren Behördenchefs ist eskaliert. Bundesanwälte formulieren öffentlich Anwürfe gegen Buback. Mitten in dem Verfahren wird der Skandal um den NSU bekannt. Zwei Terrorkomplexe überschneiden sich und Parallelen werden sichtbar.
Für mich persönlich war der NSU-Fall natürlich nicht unwichtig, weil ich in Stuttgart ja mehrfach gesagt habe, es gab eine schützende Hand für die Angeklagte, für Verena Becker. Und das war zu Beginn für viele noch völlig unvorstellbar, wie übrigens auch für mich zu Beginn. Und was man mir vorgeworfen hat, dass ich überhaupt so eine Idee äußern könnte, die ist ja im NSU-Prozess in vielfältiger Weise bestätigt worden. Nach wie vor ist für mich das Entscheidende die Kooperation staatlicher Stellen mit Terroristen. Das ist das Urübel. Und das wird auch immer dazu führen, befürchte ich, dass die Fälle, in denen es vorliegt, nicht aufgeklärt werden können.
Was im NSU-Komplex zutage tritt, zeichnete sich im RAF-Buback-Prozess bereits ab. Offene Widersprüche.
Wir haben auch über diese Frage natürlich mit der Waffe, mit Bundesanwälten gesprochen. Die haben uns dann gesagt, ja, das bedeutet nicht viel, diese Waffe, denn eine so brisante Waffe würden die wirklichen Täter ja an andere weitergeben. Wenn man an das NSU-Verfahren denkt, da argumentiert die Bundesanwaltschaft ja genau umgekehrt. Da sagt sie, diejenigen sind Täter, in deren Bereich oder bei denen man die Tatwaffe findet. Man kann nicht in dem einen Terroristenprozess bei der RAF sagen, eine brisante Waffe wird definitiv weitergegeben. Also mit anderen Worten, wer die Waffe hat, kann keinesfalls der Täter sein. Und im anderen Fall bei der NSU sagt man, wer die Waffe hat, war der Täter.
NSU, RAF, Oktoberfestbombe. In der Gesamtbetrachtung kann man ein Muster des Umgangs mit den Terrorfällen erkennen.
Der ist Chemiker und wie soll er sich in diese hehre Welt der Juristen da einfügen? Man hat mir auch immer gesagt, ich würde das nicht verstehen. Es ginge um die juristische Wahrheit und nicht um die wirkliche Wahrheit oder die Wahrheit, an die ich denke. Nicht? Also mir war, das ist auch eine Lektion, die ich gelernt habe, mir war nicht klar, dass da eine solche Diskrepanz bestehen kann. Es gibt da nur eine Wahrheit. Es kann nur einer geschossen haben. Und einer hat gelenkt. Nicht? Da können nicht drei oder vier Leute das gewesen sein. Nicht? Und diese Wahrheit war ja in dem gesamten Prozess immer zum Greifen.
Die Lektion, die Michael Buback gelernt hat, Wissen, das nicht von Macht begleitet ist, hat er einmal formuliert, trägt nicht weit.
Ja, so ist das leider. Ich denke, dass ich jetzt ein erhebliches Wissen zu dem Karlsruher Attentat habe und dass ich das auch die Feststellung sehr gut begründen kann, aber ich habe natürlich nicht die Macht, also das, so wie es ein Gericht hat. Und das ist natürlich dann die Stärke eines rechtskräftigen Urteils.
Ein Demonstrationszug entlang der Theresienwiese in München im April 2013, kurz vor dem Beginn des NSU-Prozesses. Wieder fielen zwei Terrorkomplexe zusammen. Ulrich Chaussy hielt bei der Demonstration eine kurze Rede. Jetzt steht er wieder am Tatort des Bombenanschlages von 1980. Ein Denkmal befindet sich an der Stelle. Heute ist der Reporter, der interviewte.
Und da war ich eben auch mal eingeladen und habe versucht, in möglichst kurzer Form hier zu schildern, eben meine These auszuführen, so wie es uns von der Generalbundesanwaltschaft erzählt wird, kann es nicht gewesen sein. Dieser Anschlag ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Wir schulden es den Opfern, dass versucht wird, die Wahrheit zu finden. Und ich habe halt, wie es hier jedes Jahr fast, man kann sagen, der Brauch war, die Wiederaufnahme der Ermittlungen gefordert.
Die Wahrheit, wieder diese Frage. Dass sie nach so langer Zeit erneut aufgeworfen wird, hat mit dem NSU-Skandal zu tun. Er rückt auch den Oktoberfestanschlag wieder in den Scheinwerfer.
Das ist ja ein wechselseitiger Prozess. Und dass wir hier beim Oktoberfestattentat wie beim NSU-Komplex ein behördliches Handeln finden, das notwendige Schritte in der Ermittlung plötzlich unterlässt und Sachverhalten nicht nachgeht, denen unbedingt nachgegangen werden muss. Es gebietet die Logik einer kriminalistischen Ermittlung. Das sind von Anfang an Parallelen gewesen. Ich habe eher den Eindruck, dass der Rechtsanwalt Dietrich und ich davon, das klingt böse, aber gewissermaßen profitierten von dieser Selbstaufdeckung des NSU im November 2011.
In dem sensiblen gesellschaftlichen Klima, das seither herrscht, traf der Generalbundesanwalt eine überraschende Entscheidung. Im Dezember 2014 nahm die Behörde die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat wieder auf. Es hätten sich Hinweise auf bislang unbekannte Mitwisser ergeben. Sind das lediglich politische Konjunkturen? Ulrich Chaussy ist mit den Jahren misstrauisch geworden. Wenn sich nach dem Urteil im Prozess gegen Beate Zschäpe das Problem NSU normalisiert, wird auch beim Oktoberfestattentat wieder Ruhe einkehren, glaubt er.
Und wenn wir erleben werden, was ich für wahrscheinlich halte, dass nach dem Urteil im NSU-Prozess in gemessenem Abstand die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat erneut wieder eingestellt werden, wahrscheinlich mit einer veränderten Aussage, die in etwa lauten wird, es gibt doch mittlerweile deutlich mehr Ansatzpunkte, davon auszugehen, dass Gundolf Köhler nicht als Alleintäter gehandelt hat. Wir sind aber leider nach der Abfolge von fast 4 Jahrzehnten nicht mehr in der Lage gewesen, diese jetzt aufzufinden.
Wohl selten hat sich ein Chronist derart ausdauernd mit einem Fall beschäftigt wie der Journalist Ulrich Chaussy. Es übersteigt das Berufliche. Michael Buback und Clemens Binninger erlebten es ganz ähnlich.
Der Rechtsanwalt Werner Dietrich ist derjenige, dem wirklich zu danken ist, dass da was in die Gänge gekommen ist. Dass ich dann da als journalistischer Protagonist dazugestoßen bin und in dem Strudel dieser Widersprüche mich zunehmend gefangen gesehen habe und immer weitermachen musste, weil mir das alles so sinister und komisch vorgekommen ist, was ich da erlebte. Das ist, ja, das ist halt meine Geschichte.
Und dann frage ich natürlich, was soll ich noch tun, nicht? Ich habe effektiv keine Möglichkeit mehr. Mein Rahmen ist ausgeschöpft. Und dann wird mir schon gesagt, ja, ich sollte weiterbohren. Aber das ist sehr mühsam und auch unergiebig, weil aussichtslos.
Ich weiß auch nicht, wie es war. Ich sage immer, ich weiß nicht, wie es war. Ich würde nie so weit gehen, zu sagen, ich habe die Erklärung. Es ist nicht meine einzige Aufgabe und ich bin auch nicht der Einzige, der dafür da ist, diesen Fall zu klären. Sondern ich habe eine Aufgabe aus meiner Funktion heraus und da versuche ich das zu machen, was ich machen kann. Nicht mit dem Anspruch, ich kläre den Fall, dann wird man sich übernehmen. Und dadurch, glaube ich, ist es mir gelungen, jetzt eine gute Mischung zu haben, dass mich das nicht zu sehr irgendwie beeinträchtigt und dass ich mich auch nicht verändert habe.